ARD. SWR 1 heute live aus Wasimskloster Engelthal in Ingelheim. Und mein Gast ist ein Mann, der seit vielen Jahren mit seinen Bühnenshows Tausende von Zuschauern begeistert, in der ARD jahrelang die Sendung Wissen vor 8 moderiert hat. Er hat mehrere Bestseller geschrieben und gehört zu den gefragtesten Vortragsrednern des Landes. Herzlich willkommen, Vinz Ebert.
Vielen Dank. Guten Morgen. Ja.
Schön, dass du da bist. Du bist seit 25 Jahren auf der Bühne und ich mache fast genauso lange die Leute-Sendung. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir uns in dieser Zeit schon 3-mal über den Weg gelaufen und haben miteinander gesprochen. Deshalb sind wir inzwischen auch beim Du. Dein Motto war von Anfang an Make Science Great Again und deine Botschaft, Leute, schaltet euren Verstand ein, lasst euch nicht blind von Gefühlen leiten. Es ist nach wie vor deine Kernbotschaft.
Ja, ja, es ist immer noch meine Kernbotschaft, aber wenn ich mir überlege, ob wir in den letzten 25 Jahren besonnener, klüger geworden sind, da frage ich mich schon, eher nicht, ne? Also die Gefühle, die Emotionen schaukeln sich immer mehr auf, Rationalität und hat sich so ein bisschen ja immer weiter nach hinten verlagert, Wunschdenken und Naivität und wirklich auch so eine totale, teilweise bösartige Emotionalität hat so dieses Land irgendwie unter Beschlag genommen. Und ich sag halt einfach, schaltet euren Kopf ein und ein bisschen runterfahren und dann können wir auch wieder miteinander reden.
Weil der Kopf ja das Einzige ist, was wir wodurch wir Tieren überlegen sind.
Ja, ne? Ja. Wobei es gibt tatsächlich, also wir sind 2% unseres Körpergewichts ist Gehirn, das ist ziemlich viel. Beim Elefantennasenfisch übrigens sind es 3%. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum ist dieser Elefantennasenfisch nicht uns intellektuell überlegen? Das hängt damit zusammen, dass das Gehirn des Elefantennasenfisch hauptsächlich aus Kleinhirn besteht. Kleinhirn ist für die motorischen Fähigkeiten vor allem zuständig. Das heißt, der Elefantennasenfisch ist sozusagen der Sportlehrer unter den Lebewesen.
Ich sehe jetzt hier mehrere Sportlehrer aufstehen und den Raum verlassen. Hast du gut gemacht, Vinz.
Aber wir Menschen, du hast vollkommen recht. Wir haben uns eben über diese vielen, vielen Millionen, die wir eigentlich schon so auf der Erde existieren, haben uns ganz schön gemacht. Also das fing irgendwie mit dem Homo sapiens an, dann haben wir irgendwann mal die griechische Philosophie entwickelt vor 2000, 3000 Jahren, die Kunst des Hinterfragens, dann kam auf einmal die Aufklärung, die industrielle Revolution und zurzeit entwickeln wir uns ein bisschen, das ist mein Eindruck, so ein bisschen wieder zurück. Und werfen so ein bisschen alles weg, was wir so über die letzten paar hundert Jahre erarbeitet haben.
Das ist das, was du in deinem aktuellen, gerade frisch rausgekommenen Buch und sehr diskutierten Buch, da sprechen wir später noch intensiver drüber, What the Fuck Deutschland, warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben, anprangerst. Wobei, wie du selbst im Buch schreibst, eigentlich ist es für dich ja erstmal ein Vorteil, wenn Gefühle mehr zählen als biologische Fakten, oder?
Ja, Gefühle sind schon wichtig, hat mir meine Frau glaubhaft versichert. Also
ich dachte eher so, wenn du in den Spiegel guckst.
Ja. Nein, wir sind auf der einen Seite natürlich ein denkendes und ein fühlendes Wesen. Also das ist mir auch schon immer wichtig zu sagen, Rationalität ist wichtig, aber gleichzeitig triggern unsere Gefühle natürlich auch Erkenntnis. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, Einstein hat sich gefragt, wie sehe die Welt aus, wenn ich auf dem Rücken eines Lichtstrahls reiten könnte? Das ist so eine klassische Kinderfrage, also rein aus der Emotion raus. Und darüber hat er die Relativitätstheorie entwickelt, die besagt ja, dass im Kern der Ort und die Dauer unterschiedlich sind. Also, oder wie Einstein es formuliert hat, eine Minute hängt empfindlich davon ab, auf welcher Seite der Klotüre man sich befindet. Also das, ja.
Genau. Und ich wollte dich nicht beleidigen, ich hatte eben angedeutet, dass Gefühle für dich von Vorteil sind, wenn du dich im Spiegel anguckst, weil du da ein herrliches Bild gebracht hast und gesagt, ich sehe da gar keinen Physiker.
Echt? Welches denn?
Du hast gesagt, ich sehe keinen Physiker, der 57 ist,
ach so,
was du, glaube ich, bist.
Ja, stimmt. Das habe ich so ein bisschen in dieser, es wird ja immer jetzt gerade so ganz modern gesagt, dass durch diese ganze Woke-Geschichte, die gerade so über uns hereingebrochen ist, dass Geschlecht und alles vieles nur so ein soziales Konstrukt ist. Und das hat ja auch Vorteile. Also von außen betrachtet bin ich vielleicht ein 57-jähriger Physiker mit Haarausfall, aber das ist tatsächlich wirklich nur ein soziales Konstrukt. Tatsächlich fühle ich mich als 32-jähriger braungebrannter Surflehrer aus Kalifornien.
Also, wenn ich ehrlich bin, ich sehe das auch, zumindest wenn ich die Augen zumache. Wir sprechen im Detail noch über einige deiner Diagnosen. SWR1, Leute live mit Vince Ebert. SWR1, Leute live in Vase ins Kloster Engelthal in Ingelheim mit dem Kabarettisten Vince Ebert, der sich in seinem Buch What the Fuck Deutschland fragt, wie es im Untertitel heißt, warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben. Es gibt zwar auch viele witzige Passagen in dem Buch, aber insgesamt ist das, glaube ich, das ernsthafteste Buch, ja, das du jemals geschrieben hast. Da würdest du mir recht geben,
total,
oder? Was hat dich dazu gebracht, das zu schreiben?
Naja, also das Buch ist schon aus einer großen Sorge und aus einer großen Bedrückung rausgeschrieben, weil wir, glaube ich, alle irgendwie erkennen, dass seit ein paar Jahren so vieles schiefläuft. Also wir sehen, dass irgendwie die Innenstädte verwahrlosen mehr und mehr, die ökonomische Situation geht zurück, Unternehmen wandern ab, teilweise werden an Universitäten über so ganz normale Sachen wie biologisches Geschlecht, das wird relativiert, teilweise negiert. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die irgendwie vom Gefühl her schieflaufen. Und ich habe im Buch auch geschrieben, wir leben nicht nur in einer wirtschaftlichen Rezession, sondern in so einer mentalen Rezession. Viele haben, ich mag das immer wieder die Erfahrung, wenn ich Shows spiele, haben dieses bedrückende Gefühl, dass die Zukunft nicht besser wird als die Gegenwart oder die Vergangenheit. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Und das habe ich versucht, im Buch zu thematisieren. Ohne jetzt totales Trübsal zu blasen, aber ich finde, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar und ich merke das in den Shows auch immer, dass die Leute wirklich das schätzen, dass man sagt, es läuft nicht gut gerade, verdammt nochmal.
Du sagst ja, es gibt Probleme, die wir unter den Tisch kehren, wobei ich das Gefühl habe, die werden inzwischen schon auch klar ausgesprochen, dass wir uns wirtschaftlich in einer schwierigen Situation befinden zum Beispiel. Aber es gibt eben keine einfachen Lösungen.
Ja. Naja, also wir haben ja, glaube ich, kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Also das ist ja auch immer wieder, ich mache ja es mit, seit 25 Jahren auf der Bühne, mache auch ganz viele Vorträge für Unternehmen, für Verbände, also bin da auch in dieser wirtschaftlichen Situation drin und ich erlebe es eigentlich seit 20 Jahren, dass mir viele Politiker unter der Hand, viele Wirtschaftsführer, viele Manager, viele Führungskräfte immer unter der Hand sagen, seit 20 Jahren, das läuft schief, das läuft schief, das läuft schief, da müssen wir was ändern. Und wenn die dann irgendwie vors Publikum treten, hinters Rednerpult oder einem Manager-Magazin ein Interview geben, dann hören die sich an, als hätten sie sich auf dem Kirchentag verirrt. Das heißt also, dieses Sprechen privat, anders sprechen, wie man öffentlich spricht, das ist, glaube ich, in ganz großen Teilen vorhanden und deswegen haben wir kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem, aber eben den Mut, die Sachen wirklich nicht nur auszusprechen, sondern zu sagen, jetzt müssen wir da und da und da wirklich was ändern, verdammt nochmal.
Was würdest du denn ändern, wenn du Bundeskanzler wärst?
Naja, im Grunde genommen haben wir drei große Baustellen, jetzt mal ganz brutal gesagt. Wir haben eine vollkommen absurde Bürokratie, vollkommen absurd, die jedes, wirklich buchstäblich jeden Berufszweig trifft. Also wenn Sie sich mit Ärzten unterhalten, dann sagen die, ich muss inzwischen 50% meiner Zeit mit irgendeinem Schreibkram, ich kann mich überhaupt nicht mehr um meine Patienten kümmern, Schreibkram, den nie wieder ein Mensch irgendwie anguckt. So, also das ist nur so ein Beispiel. Bürokratie, das geht natürlich von Brüssel aus, vieles, aber ja. Zweites Thema, Energiepreise, Energiewende. Da weiß im Grunde genommen auch jeder, der in diesem Fach drin ist, das war ein Riesenfehler. Da haben wir uns total in eine Sackgasse gewirtschaftet. Ich kenne Mittelständler, die haben volle Auftragsbücher. Die sagen, wir müssen inzwischen die Firma fast dicht machen, weil die Energiepreise alles auffressen, obwohl wir produzieren ohne Ende. Zweites großes Problem, wird eigentlich auch nicht angegangen. Und drittes Problem ist Migration. Das ist natürlich das unbeliebteste Thema. Und zwar Migration auf beiden Seiten. Auf der einen Seite wandern sehr, sehr viele Leute ein, die Sozialsysteme belasten. Auf der anderen Seite, das wird sehr wenig thematisiert, wandern seit 2015 260.000 Menschen pro Jahr aus. Und die sind hochgebildet. Die gehen, weil denen in Deutschland zu wenig Perspektiven mehr bietet. Und das sind die drei großen Probleme. Und da wird geredet, der 17. runde Tisch, aber eigentlich wird nichts gemacht.
Und wir brauchen 400.000 Menschen pro Jahr qualifizierte Zuwanderung, die wir auch nicht kriegen, muss man
natürlich
sagen.
Auf jeden Fall.
Dein Buch What the Fuck Deutschland ist nicht nur innerhalb einer Woche auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste geschossen, was zeigt, dass dieses Thema wirklich viele Menschen bewegt, sondern es hat auch zu diversen Diskussionen geführt, von großer Zustimmung, vor allem auch in konservativen Medien, bis hin zu Kritik in linksgerichteten Medien. Und auf deinem Buch prangt dir auch ein Aufkleber drauf mit der Aufschrift, ein Buch, das hoffentlich nicht jedem gefällt. Ab wann war dir klar, dass es diesen Aufkleber geben wird? Schon bevor du angefangen hast zu schreiben oder ist dir das erst während des Schreibprozesses klar geworden?
Nein, also der Aufkleber ist tatsächlich ganz zum Schluss gekommen, als meine Verlegerin gesagt hätte, das wäre irgendwie lustig und das trifft's eigentlich auch. Und ich will ja auch damit irgendwie eine Debatte aus. Ich will ja auch in die unbequeme Ecke gehen. Und ich muss dazu sagen, das Positive überwiegt derzeit massiv, weil ich gehe natürlich mit den, ich sage jetzt mal, ideologisierten Rändern schon auch hart ins Gericht, aber ich versuche die eben nicht zu bashen und denen die komplette Schuld oder die ganze Schuld abzuladen, zu sagen, die sind schuld, dass es jetzt so blöd läuft, sondern das Buch ist eigentlich ein Appell an die bürgerliche Mitte, an das liberale, wertkonservative Bürgertum, vollkommen parteiübergreifend, die meiner Meinung nach seit 20, 30 Jahren sich bei diesen gesellschaftspolitischen Debatten immer so ein bisschen zurückgehalten haben, nie so richtig den Mund aufgemacht haben und gesagt haben, ach, dann lass die irgendwie diese ideologischen Traumtänzer, lass die mal so wirken, das wird schon nicht so schlimm kommen. Und die haben inzwischen die Deutungshoheit übernommen in vielen Bereichen. Und das klassische liberale Bürgertum merkt jetzt, oh, uns schwimmen so die Fälle davon. Eigentlich hat das eine Dimension angenommen, die wir gar nicht so wollten. Und deswegen ist eben mein Appell, erhebt euch, geht in den Dissens, sagt, wenn euch was nicht passt. Das fängt beim Elternabend an, das endet bei der Bundestagsabstimmung. Oder wie der große Philosoph Oliver Kahn gesagt hat, Eier, wir brauchen Eier. Ja?
Wobei das natürlich nicht so einfach ist. Wenn man wie du bestimmte Dinge anprangert in deinem Buch, also Stichwort, du sagst, es gibt rein biologisch betrachtet nicht mehr als zwei Geschlechter, wobei du gleichzeitig überhaupt kein Problem damit hast, wenn jemand sich als Frau fühlt oder als Mann fühlt und auch so angesprochen werden will. Du sagst, es ist völlig in Ordnung, das jedem selbst überlassen. Dir geht es um die Wissenschaft dahinter. Stichwort, es gibt in großen Großstädten Stadtteile, durch die nachts keiner mehr gerne läuft. Dann geht man natürlich auch das Risiko ein, dass rechte bis auch rechtsextreme Parteien sagen, siehste, der Vinz Ebert sagt es auch, das ist einer von uns.
Naja, das ist natürlich immer dieses klassische Label, womit versucht wurden, immer Debatten zu unterdrücken. Der spielt den falschen Leuten in die Hände. Und ich empfinde das schon immer, habe ich das als bescheuert empfunden. Weil Sachen sind entweder da oder nicht da. Und was dann die Leute damit machen oder wer dann zustimmt, darüber hat man ja keine Kontrolle. Man ist ja nur für seine eigenen Gedanken verantwortlich. Also wenn ich irgendwas analysiere und einen Missstand sehe, dann ist dieser Missstand entweder da oder er ist nicht da, oder man kann darüber diskutieren, ob die Studien oder ob die Zahlen, ob die Daten so stimmen oder nicht. Und wer dann irgendwas reininterpretiert oder wer sich das zunutze machen will, da habe ich keine Kontrolle.
Aber es war dir doch trotzdem im Vorhinein wahrscheinlich klar, dass es passieren kann.
Ja, natürlich. Manche versuchen das ja auch. Und ich sage mittlerweile, mir ist das mittlerweile scheißegal. Weil ich glaube, die Situation in Deutschland ist derzeit so dramatisch. Und ich glaube, viele haben immer noch nicht so richtig begriffen, in was für eine prekäre wirtschaftliche Situation wir eigentlich rutschen. Dass es nichts mehr bringt, diese Probleme unter den Tisch zu kehren. Man muss offen miteinander sprechen. Man muss diese Probleme nicht nur offen ansprechen, sondern man muss auch ins Handeln kommen. Und das ist irgendwie es ist im Grunde genommen dieses Buch ein Anflehen an die Leute. Stellt euch dem, weil jeder, mit dem ich rede, und ich rede mit vielen Leuten, unterschiedliche, und zwar vollkommen unterschiedlicher Parteien, mit Grünen, mit Linken, mit AfD-Leuten. Ich rede auch mit Leuten, die AfD wählen. Wahnsinn, oder? Das ist ja unsere Kultur. Wir haben immer schon gesagt, wir sind eine Diskurskultur. Wir müssen den anderen, und das ist auch so ein Thema, das mich wahnsinnig macht. Jeder Halbsatz wird sofort in eine moralisch gute und in eine moralisch schlechte Ecke eingeordnet. Und dadurch treiben wir alle, nicht nur die Politiker da oben, sondern wir treiben alle eigentlich eine Spaltung voran, indem wir jeden Halbsatz, jeden bescheuerten Plastikstrohhalm, den wir benutzen, bist du ein schlechter Mensch. Wenn du genderst, bist du ein guter Mensch. Wenn du nicht genderst, bist du ein schlechter Mensch. Also dieses Labeln, dieses Einteilen der Leute aufgrund von einer kleinen Situation in eine böse und eine gute Ecke ist vollkommen kontraproduktiv.
Du sagst über dich selbst, dass du ein klassisch Liberaler bist, also jemand, der einfach sagt, ja, der Staat soll sich aus möglichst vielem raushalten, lass die Leute einfach mal machen, reguliert nicht zu viel. Und das zeigt ja auch dein eigener Lebenslauf. Du bist ja auch ins Risiko gegangen. Du warst vorher festangestellt bei einer Unternehmensberatung, warst im Marketing tätig und hast dann irgendwann gemerkt, das erfüllt mich nicht mehr. Und hast dich dann entschlossen, Physik und Wissenschaft auf die Bühne zu bringen und Künstler zu werden. Das war sicherlich am Anfang ja auch kein leichter Weg, oder?
Ja. Also ich komme eigentlich so aus einem klassischen sozialdemokratischen Haushalt, Arbeiterfamilie, mein Vater Schreiner, meine Mutter Näherin am Band, Akkord gekloppt, richtig. Und ich bin so in dieser Zeit groß geworden. Willy Brandt war da irgendwie Bundeskanzler. Also die Arbeiterkinder sollen Bildung bekommen können und auch studieren können. In dieser Zeit bin ich groß geworden. Also wirklich sozialdemokratisch sozialisiert sozusagen. Und dann habe ich studiert, habe dann in einem Angestelltenverhältnis Unternehmensberatung gemacht und habe aber irgendwie gemerkt, ich habe so einen Freiheitsdrang. Ich wollte irgendwie raus, ich wollte irgendwie auch selber ins Risiko, ich wollte auch selber scheitern können. Als ich angefangen habe auf der Bühne, Es hat Jahre gedauert, bis ich mir keine Gedanken mehr über meine Miete machen musste. Da waren Monate dabei, wo man schlaflos zu Hause lag und hat gesagt, kriege ich das hin? Aber ich war auch immer zu stolz zu sagen, ich gehe jetzt und versuche mir irgendwie vom Staat irgendwas zu holen, sondern es war immer so etwas Trotziges, ich will das selber schaffen. Und da bin ich irgendwie so zum klassischen Liberalen geworden. Also dieser Freiheitsdrang, auch diese Freiheit scheitern zu können. Und das bin ich irgendwie seitdem. Und Ja, also so war so mein ich sage jetzt mein gesellschaftspolitischer Werdegang.
Du sagst aber, wir haben alle inzwischen ja so eine Art Vollkasko-Mentalität entwickelt. Wir müssen da wieder raus.
Ja.
In Bezug auf was meinst du das?
Naja, wir haben in Deutschland eine Staatsquote von 50%. Das heißt also, jeder Euro, der hier erwirtschaftet wird, da gehen 50 Cent irgendwo in den Staat rein. Also in eine Verwaltung, in eine Subvention, in den Bürger. Vollkommen Unterschied. So, und dadurch entstehen natürlich wahnsinnig viele Menschen, die in diesem Büro, in der Behörde, in der Verwaltung, in irgendwelchen Dingen tätig sind, die natürlich von diesem System profitieren. Also Bürokratie baut sich ja nie von selbst ab, weil Bürokratie basiert ja darauf, dass es eigentlich immer mehr Bürokratie gibt. Und wenn das eben zu groß wird, wenn da eben 50% des Budgets da reingehen, dann ist natürlich der Anreiz, das zu verändern, sehr, sehr gering. Und das ist natürlich, das ist ein Problem, dass wir, Schweiz zum Beispiel hat, also ich bin sehr oft in der Schweiz, ich glaube nicht, dass das ein armes Volk ist, die haben zum Beispiel eine Staatsquote von 30%, das heißt 20% weniger. Und auch das politische System ist ein bisschen anders. Sie haben eine direkte Demokratie. Mir hat mal ein Schweizer Bundespolitiker gesagt, wir Bundespolitiker in der Schweiz haben gar nicht so viel Macht, als dass wir unser Volk mit unseren Maßnahmen enttäuschen könnten. Also da ist eben die Macht mehr beim Souverän. Das ist ein anderes Modell. Aber alle Umfragen zeigen in der Schweiz, oder wenn man das vergleicht mit Deutschland, dass zum Beispiel die Schweizer ein viel, viel gesünderes Verhältnis zu demokratischen Prozessen haben. Viel zufriedener mit ihrer Demokratie sind als zum Beispiel wir.
Also du meinst ein paar direkte Mitsprache würde auch Deutschland besser tun?
Natürlich kann man jetzt Deutschland nicht in eine direkte Demokratie umwandeln, aber ich will einfach nur zeigen, es gäbe andere Modelle und wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also da sind schon auch Strukturen entstanden, die vielleicht nicht ganz so cool sind.
Du bist seit 25 Jahren auf der Bühne als Kabarettist. Bist du denn heute vorsichtiger geworden, über was du Witze machst, als früher?
Also mittlerweile nicht mehr. Aber es gab schon so eine Phase vor ein paar Jahren, ich kann da auch für die Kollegenzunft sprechen, wo man sich immer mehr überlegt hat, was kann man schreiben? Schon beim Schreiben überlegt hat, könnte da jetzt irgendwie ein Shitstorm kommen? Und als ich angefangen habe, da war das so total eine geile Zeit eigentlich auch. Also wir haben alle vor 25 Jahren, haben ja ganz viele in dieser Comedy-Kabarett-Szene angefangen. Wir haben Gags geschrieben, bei denen die Leute lachen. Und wenn sie nicht gelacht haben, haben wir einen neuen Gag geschrieben. Und da hat sich keiner irgendwelche Gedanken gemacht, ob vielleicht die falschen Leute lachen könnten. Und dann hat sich das irgendwie komplett verändert in den letzten Jahren. Man ist irgendwie, ich sag's auch im Programm, wir sind in so eine spießige Biedermeier-Zeit gekommen. Also, dass man sich überlegt, kann man da einen Witz drüber machen? Anke Engelke hat sich ja irgendwie neulich sogar entschuldigt, dass sie damals in der Wochenshow diese Figur von Ricky durch den Kakao gezogen hat, also rückwirkend sich entschuldigt, weil da sich vielleicht irgendwelche Leute rückwirkend nach 20 Jahren auf den Schlips getreten fühlen. Schuh des Manitou wird ja auch richtig diskutiert. Kann man da über Indianerwitze machen? Also das ist wahnsinnig bieder und spießig und humorlos geworden, auch in dieser politischen Ecke. Und inzwischen in den letzten paar Jahren sind aber immer mehr von den Kollegen aus der Deckung gekommen, haben gesagt, gleichzeitig ist es natürlich auch so eine spießige Zeit, ja, ein gefundenes Fressen für einen Satiriker. Also je empfindlicher die Bevölkerung oder ein Teil der Bevölkerung wird, umso mehr Spaß macht's ja auch, die irgendwie fortzuführen und durch den Kakao zu ziehen. Und da denke ich irgendwie so an diese Zeit in den 70er Jahren, da war ich natürlich noch nicht auf der Bühne, aber als zum Beispiel Bruno Jonas und Sigi Zimmerschied oder Dieter Hildebrand, also klassisch, ich sage jetzt mal, linke Kabarettisten, und damals hat die Deutungshoheit ja noch der erzkonservative Bayerische Rundfunk gehabt. Da waren teilweise noch die Altnazis irgendwo in den Redaktionen gesessen. In Passau hat Bruno Jonas sogar von der Diözese, ist wegen Gotteslästerung angeklagt worden. Also damals war eben die Satire kam von links, weil die Rechten oder die ganz Konservativen an der Macht waren. Und in den letzten Jahren war halt die Regierung halt eher linksgrün. Und jetzt sind es vielleicht die Konservativen, die so ein bisschen ein höheres Risiko gehen müssen. Und ja, das mach ich und einige auch. Und eigentlich macht es richtig Spaß.
Ja. Du sagst ja auch, die Grenze zwischen einer freien und einer unfreien Gesellschaft verlief schon immer entlang der Humorgrenze. Sprich, was wird noch akzeptiert und was gilt als inakzeptabel? Hast da auch, finde ich, ein schönes Zitat. Du sagst, Churchill hat gesagt, ich sammle Witze, die Menschen über mich machen. Und Stalin hat gesagt, ich sammle Menschen, die Witze über mich machen.
Genau.
Ich glaube,
das ist ja alles. Und wenn ich zum Beispiel im Osten unterwegs bin oder mit den alten Kabarettisten, die damals in der DDR-Zeit aufgewachsen sind, die kennen das natürlich noch. Also man hat da natürlich ganz, ganz vorsichtig Regierungskritik äußern dürfen, aber man musste sich komplett verbiegen. Und das wissen wir alle. Also der Humor stirbt als erstes in totalitären Systemen. Also in Nordkorea über einen Kim Jong-un Witze zu machen oder in Russland über Putin Witze zu machen. Ja, viel Spaß dabei.
Also, deshalb stört mich auch immer so der Satz, den manche Leute ja sagen, ach, man darf ja gar nichts mehr sagen.
Naja, also man darf schon vieles sagen. Man darf auch alles sagen. Ich würde das jetzt nicht so unbedingt als Cancel Culture bezeichnen, sondern es ist schon eine Einschüchterungskultur. Also, dass man schon auch mit dieser, wir haben es vorhin gesagt, mit dieser Keule, das ist ein Rechtspopulist oder der ist umstritten, wenn das in ihrem Wikipedia-Eintrag steht, dann ist das schon ein Problem. Also, ich mache viele Unternehmensveranstaltungen, wenn da bei Wikipedia irgendwas drinsteht, was ich nie gesagt habe oder wo einfach nur eine Vermutung, dann sind die Konzernbosse schon die Ersten, die sagen, nee, also ich finde den ja privat, finde ich den ja super, aber das kann man natürlich nicht machen bei unserem Unternehmen. Also das ist schon eine reale Bedrohung und eine reale Gefahr, aber wie gesagt, ich finde, man sollte sich da nicht einschüchtern lassen.
Du liebst es ja, gängige Wahrheiten auf den Prüfstand zu stellen, indem du sie mit Zahlen, Daten, Fakten abgleichst. Lass uns mal ein Beispiel aus deinem aktuellen Buch What the Fuck Deutschland nehmen. Zum Beispiel, Frauen sind die besseren Männer. Du zitierst da Barack Obama, der das mal in einer vielbeachteten Rede gesagt hat. Wenn jede Nation auf der Erde von Frauen regiert würde, würde sich auf ganzer Linie alles deutlich verbessern. Ich würde spontan sagen, recht hat er, bin aber zugegebenermaßen Partei. Also, wie sieht es aus, wenn man das mit Studien abgleicht?
Ja, also natürlich sind sehr, sehr viele Männer noch in Führungspositionen, wie man ja an Frau von der Leyen auch sieht. Nein, kleiner Witz. Also, es gibt es wird ja dieses Thema, es gibt das Patriarchat, es gibt das strukturelle Patriarchat, das wird ja immer so gerne gesagt und deswegen sind Frauen weniger in Führungspositionen und wenn Frauen in Führungspositionen wird alles besser laufen. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Es gibt ein paar Studien dazu und zwar gibt es eine sehr interessante Untersuchung, da haben Historiker über 500 Jahre untersucht, haben Reiche, die von Frauen geführt wurden, also Königinnen oder haben die weniger oder mehr an Kriegen teilgenommen oder nicht? Und da ist es tatsächlich so, über 500 Jahre, wenn man das vergleicht, sind Reiche, die von Frauen geführt wurden, leicht überrepräsentiert mit Kriegsführung. Das ist schon mal eine sehr, sehr interessante Untersuchung über die letzten 500 Jahre gewesen, die erstmal verblüfft. Und sowas finde ich halt irgendwie interessant. Also man kann natürlich jetzt die Datenlage anzweifeln, man kann darüber diskutieren.
Also ich würde zum Beispiel da reingehen und sagen, na gut, also die Frauen, die quasi Herrscherinnen waren, sind es ja in der Regel nicht aus dem Volk geworden, sondern von Anfang an dazu erzogen worden und haben vielleicht einfach so männliche Machtinstinkte lernen müssen. Weil wenn du dir die Kriminalitätsstatistik anschaust, sind 90% aller Gewalttäter, also wenn man jetzt auf Mörder schaut, Männer und nicht Frauen.
Ja, 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 das ist sicherlich so. Also das, aber mir geht es ja immer darum, eben diese gängigen Wahrheiten da zu hinterfragen mit Zahlen und Datenmaterial. Die Wahrheit ist, wie wir alle wissen, bei diesen Frauen-Männer-Sachen dann doch komplex. Auch da geht es mir im Grunde drum, wenn ich zum Beispiel, es gibt eine andere Studie, die zeigt, da wurden an Universitäten zwei identische Lebensläufe für Bewerbungen für Lehrstühle verschickt. Der komplett identischer Lebenslauf. Bei dem einen Lebenslauf war ein Mann und bei dem anderen Lebenslauf ein weiblicher Vorname. Und dann hat man geguckt, welcher Lebenslauf, welche Person wird häufiger zu Bewerbungsgesprächen eingeladen an den Universitäten. Und da kam raus, wenn Sie eine Frau sind mit einem identischen Lebenslauf, ist derzeit, haben Sie eine 2:1 Vorteil gegenüber einem Mann, zu diesem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Das ist auch eine interessante, sehr, sehr kontraintuitive Beobachtung. Und ich meine, man könnte
vielleicht auch, weil man es eben ausgleichen will, dass es viel mehr männliche als weibliche Professorinnen zum Beispiel
absolut,
gibt und dass man sagt,
absolut.
Okay, dann gucken wir uns die Frau mal zuerst an.
Also es war tatsächlich so, das ist eine Langzeitstudie, bis zum Jahr 2009 etwa wurden im Mittel eher Männer bevorzugt und das hat sich dann jetzt umgedreht, jetzt werden eher die Frauen bevorzugt. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie als positiv oder negativ sehen, sondern ich finde es einfach interessant, die Leute mit diesen Ergebnissen mal zu konfrontieren und zu sagen, okay, die Wahrheit ist irgendwie vielleicht doch, liegt doch irgendwie ein bisschen dazwischen.
Wie ist es denn in den MINT-Berufen? Du bist ja Physiker, hast wahrscheinlich dein Physikstudium ohne allzu große Störungen durch Frauen absolviert, würde ich mal tippen. Warum erklärst du dir, dass auch da heute, auch im Studium, noch Frauen deutlich unterrepräsentiert sind?
Naja, also Punkt 1, Frauen und Männer sind Gaußsche Glockenkurve vom IQ gesehen gleich verteilt. Also es gibt Frauen und Männer sind gleich intelligent im Schnitt. Das ist überhaupt keine Frage, das ist sehr, sehr gut untersucht über Jahrzehnte hinweg. Das Interessante ist, Studien an Säuglingen, da hat man Neugeborene, die 2-3 Tage alt war, hat man geguckt, männliche Säuglinge schauen signifikant länger auf ein Mobile als auf ein Gesicht. Und bei Mädchen ist es genau umgekehrt. Noch eine weitere Studie, da hat man Schimpansen in einen Raum mit Spielzeug gebracht. Die männlichen Schimpansen, wir reden von Primaten, also von Schimpansen. Männliche Schimpansen gehen signifikant häufiger zu den Bauklötzen, zu den Autos und die weiblichen eher zu den Puppen. Das heißt also, und das sehen wir natürlich auch in der Berufswahl, also Frauen interessieren sich sehr, sehr häufig für zwischenmenschliche Dinge und Männer interessieren sich tendenziell mehr für technische Zusammenhänge. Und das ist schon im Säuglingsalter sichtbar.
SWR1, Leute live aus Wasemskloster Engelthal in Ingelheim mit Vinz Ebert. Und wie immer, wenn wir draußen sind, gibt's Fragen unserer Hörerinnen und Hörer vor Ort an unseren Gast. Zum Beispiel eine Frage von Rainer Hahnkammer, der fragt aus Zornheim, was macht Physik im Gegensatz zu anderen Naturwissenschaften so sexy? Die Physiker natürlich, würde ich jetzt antworten.
Na, für mich, ich fand immer diesen Gedanken von Goethes Faust, zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also, dass man in der Physik schon lernt, im Grundstudium so die großen Dinge, also Relativitätstheorie, Mechanik, Kosmologie, Elektrodynamik, dass man, wenn man das verstanden hat, sehr, sehr sieht, wie die Welt funktioniert, wie die großen Zusammenhänge funktionieren. Und das hat mir immer Spaß gemacht, so dass diese großen Fragen beantworten zu können oder zumindest zu versuchen.
Stefanie Hessel aus Dittelsheim-Hessloch möchte wissen, wie würden Sie einem Außerirdischen erklären, was typisch deutsch ist?
Typisch deutsch ist, dass Bekannte aus Stuttgart haben sich jetzt entschieden, sich zu trennen, wollen damit aber noch so lange warten, bis das gemeinsame Netflix-Abo ausläuft. Also das ist, glaube ich, typisch deutsch.
Valeska Tregeschan aus Ingelheim fragt, woran erkenne ich einen klugen Gedanken, beziehungsweise wie bekomme ich es hin, öfters klug zu denken?
Wow. Also oftmals sind ja kluge Gedanken erstmal im Nachhinein klug. Wenn man sich so die Wissenschaftsgeschichte anguckt und die großen revolutionären Durchbrüche, das waren ja eigentlich immer politisch vollkommen unkorrekte Leute, die eigentlich von dieser damaligen Wissenschaftlerzunft auch total verachtet wurden. Zum Beispiel Alfred Wegener, Kontinentalplattenverschiebung. Die Geologen damals gesagt, das ist ein verrückter, ein total bescheuerter Gedanke. Oder Semmelweis, der herausgefunden hat, dass sich Ärzte, die sich nicht die Hände gewaschen haben, dass da die Sterblichkeit der schwangeren Frauen höher war, weil die natürlich mit Bakterien rumhantiert haben. Semmelweis wurde auch damals von der Medizinerzunft als verrückt erklärt. Das heißt also, kluge Gedanken rauszufinden ist oftmals gar nicht so schwer, gar nicht so einfach. Und ich sage immer, wenn man... Natürlich ist nicht jeder neue Gedanke ein kluger, aber wenn man die dummen Gedanken nicht zulässt, dann kriegt man die klugen erst recht nicht mit.
Wolfgang Friese aus Patenheim fragt, wie gehst du als Wissenschaftler mit der KI um?
Oh, großes Thema. Also KI ist natürlich ein mächtiges Tool mittlerweile, benutzt ja jeder irgendwie ChatGPT, wenn er irgendeine Frage hat, und diese Systeme sind ja auch super interessant, also wenn man so standardisierte Dinger macht, also zum Beispiel schreibe mir einen Mietvertrag, in dem das und das und das drin ist, also das kriegt man innerhalb von einer Sekunde ja unfassbar tolle Sachen, was eine riesen Arbeitserleichterung ist. Ich mache relativ viele Vorträge bei Pharmakonzernen. Die können mittlerweile, kann die KI in einem Röntgenbild einen Tumor in einem absoluten Frühstadium deutlich besser erkennen als der beste Röntgenarzt. Also das sind unfassbare Sachen möglich. Aber die KI greift ja nur auf die Dinge zu, die es schon gibt. Und wir Menschen, wir können uns Fragen stellen, die wir vielleicht nicht oder noch nicht beantworten können. Also wir haben Fantasie, wir haben Bewusstsein, und in letzter Konsequenz ist KI eine Rechenmaschine. Und ich sage immer, Computer rechnen, Gehirne verstehen. Und das ist der fundamentale Unterschied.
Vince, wir haben ja in der Sendung über vieles gesprochen, von dem du sagst, es läuft in Deutschland schief. Mhm. Aber wir wollen ja nicht alle mit einem negativen Gefühl entlassen. Du machst in deinem Buch auch einen historischen Abriss vom Faustkeil zum Selfie-Stick. Also nur weil wir das ja oft vergessen. Was ist toll an unserem Land? Auf was können wir stolz sein und was sollten wir uns unbedingt bewahren?
Also ich finde unsere Kultur, also nicht nur aus wissenschaftlicher, aus ökonomischer Sicht, sondern eben auch aus humanistischer Sicht toll. Also das ist sowas wie, dass jeder von Geburt aus frei ist, ein freier Mensch. Also das war vor 300 Jahren alles andere als selbstverständlich, dass es die Deklaration der Menschenrechte gibt. Das ist natürlich auch in unserer Kultur so als selbstverständlich drin. Oder was ich, und das, um was Positives jetzt zum Schluss zu sagen, was ich auch im Buch dann ausführlich beschreibe, die Veränderungsfähigkeit, die Korrekturfähigkeit von unserer Kultur. Also, dass wir jetzt rückblickend sagen, das, was zum Beispiel im Kolonialismus passiert ist, was in der Nazizeit passiert ist, es war fürchterlich, aber wir versuchen aus diesen negativen Erfahrungen zu lernen, wir versuchen uns zu verändern. Und das ist gerade in Deutschland, wo wir ja gerne so uns auf den Rücken schlagen, wir sind die Bösesten und die Schlimmsten. Das ist ja eine unfassbare Erfolgsgeschichte, dass wir mit Wirtschaftswunder und Toleranz und Vielfalt uns innerhalb von ein paar Jahrzehnten zu so einem recht weltoffenen Volk entwickelt haben. Und das ist eine große, große Fähigkeit, diese Korrekturfähigkeit, diese Veränderungsfähigkeit zu sagen, früher war das und das und das blöd und schlimm und fürchterlich und wir machen es jetzt besser. Und das ist so ein bisschen auch meine Hoffnung, dass wir jetzt auch sagen, in dieser Analyse, zurzeit läuft auf vielen Ebenen was nicht gut und wir müssen es verbessern. Und das ist meine große Hoffnung, dass wir die Kraft haben, das auch wirklich zu verbessern.
Dazu forderst du mehr Mut, Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung. Fangen wir mal mit Mut an. In Bezug auf was für Dinge sollten wir mutiger sein?
Sagen, was man denkt. Auch wenn es vielleicht mal falsch, dumm und unerträglich ist. Aber das ist der Deal einer freien Gesellschaft. Dass auch dieses Bewusstsein, dass keiner die absolute Wahrheit gepachtet hat. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt, weil wir uns gerne immer wegducken und vielen Diskussionen aus dem Weg gehen. Und das müssen wir, glaube ich, wieder lernen, mehr Mut zu haben. Eier, wir brauchen Eier.
Was Leistungsbereitschaft betrifft, sagst du, wir sind träge und bequem geworden. Was müsste sich da ändern?
Ja, also ich glaube, wir haben immer noch eine wahnsinnig hohe Arbeitsethik, ganz klar. Aber wir haben natürlich schon auch, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, mit Schwellenländern aus dem südostasischen Raum, die natürlich jetzt so eine Phase durchlaufen, wie wir vielleicht im Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit, die natürlich jetzt nach oben kommen, wenn sie denen sagen, wir haben in Deutschland eine, was weiß ich, 35 oder 37 Stunden Woche, dann schütteln die mit dem Kopf und sagen, wie soll denn das gehen? Also das müssen wir eben auch mal sehen, dass wir oder eine Diskussion über eine Vier-Tage-Woche. Also das ist, wir sind eben nun mal global eingebunden in eine globale Wertschöpfung. Und da gibt es wahnsinnig viele Länder und wahnsinnig viele Kulturen, die uns gerade den Rang ablaufen. Und da kann man sich eben nicht zurücklehnen zu sagen, ja, geht ja.
In welchen Bereichen, um zum letzten Punkt zu kommen, wünschst du dir mehr Eigenverantwortung von uns allen?
Also seit ich denken kann, überfrachten wir ja alle die Politik mit so wahnsinnig vielen hohen Erwartungen, dass sie im Grunde genommen nur scheitern kann. Und wenn sie das dann tut, dann sind wir enttäuscht und wenden uns oft einer anderen Partei zu, die uns dann wieder irgendwelche Rundum-Sorglos-Pakete verspricht. Und die wahre Ursache für diese Krise liegt meiner Meinung nach nicht an Frau Merkel oder Herrn Habeck oder Herrn Scholz. Sie liegt meiner Meinung nach an der jahrzehntelangen Weigerung von uns allen, Verantwortung für die eigene Lebensgestaltung übernehmen zu wollen.
Und ich glaube, wichtig ist auch für die Zukunft, dass wir auf jeden Fall unseren Humor nicht verlieren.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinn habe ich ein kleines Geschenk als Dankeschön, dass du Zeit für Leute hattest. Da du ja Wissen sammelst und auch durchaus eine Vorliebe für skurrile Fakten hast, dachte ich, dieses Büchlein wäre vielleicht was für dich. Unnützes Wissen über Deutschland mit einigen wirklich interessanten Fun Facts. Und vielleicht finden wir den ein oder anderen Fun Fact auch mal in einem deiner Comedy-Programme wieder.
Sehr gut, vielen Dank.